Wir haben in diesem Podcast vor einiger Zeit schon mal über die Macht der Notenbanken gesprochen. Diesmal soll es um das Dilemma der Notenbanken gehen. Denn die Inflationsraten sind weiterhin hoch und zwingen die Währungshüter förmlich zu Zinserhöhungen. Doch können sie angesichts des Russland-Ukraine-Krieges mit all seinen fürchterlichen Konsequenzen überhaupt solche Schritte gehen? Und was bedeutet all das für die Kapitalmärkte und damit am Ende auch für unser Geld? All das und mehr wollen wir in diesem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ich habe mir richtig Mühe gegeben diesmal, Karl, und in ein Wörterbuch geschaut. Da heißt es, ein Dilemma ist eine Situation, in der man gezwungen ist, sich zwischen zwei gleichermaßen mitunter unangenehmen Dingen zu entscheiden. Ehe wir gleich zu den Notenbanken kommen, sei die Frage gestattet, was war denn dein letztes persönliches Dilemma, Karl?
Also ich gebe zu, dass ich in meinem Leben auch schon viele unangenehme Entscheidungen hatte. Aber ich hatte immer das Glück, dass irgendwo auch eine Alternative halbwegs akzeptabel war. Aber vielleicht war es auch ganz anders und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in einem Dilemma mich befinde. Vielleicht ist ja die Situation ähnlich heute bei den Notenbanken.
Das kann natürlich sein, aber dann erklär uns doch, worin nun das viel zitierte Dilemma der Notenbanken in diesen Zeiten liegt.
Ja, das grundsätzliche Dilemma aller Notenbanken ist, dass sie die Inflation bekämpfen müssen, ohne dabei dem Wirtschaftswachstum zu schaden. Und das sind zwei sich widersprechende Ziele. Derzeit ist das besonders schwierig, denn die gesamte Wirtschaft steht im Schatten des Ukraine-Russland-Krieges. Einerseits drohen durch den Krieg negative Folgen für Konjunktur und Wachstum. Die Wirtschaft hat sich aber gerade erst aus dem Corona-Tief gearbeitet und die Lieferkettenprobleme sind ja auch noch nicht wieder komplett gelöst. Du musst ja nur nach China gucken. Da sind Lockdowns in den großen Metropolen noch an der Tagesordnung, sowie aktuell in Shanghai. Die Konjunkturerholung steht also ohnehin noch auf etwas wackeligen Füßen. Das spricht eigentlich dafür, die Zinsen noch niedrig zu halten, also eher für eine weiterhin lockere Geldpolitik. Denn die Konjunktur soll ja nicht gleich wieder abgewürgt werden. Andererseits haben wir ja mittlerweile definitiv ein Inflationsproblem. Und hier kommt auch wieder der Krieg ins Spiel. Denn vor allem der sorgt ja für die extrem hohen Energiepreise. Doch insgesamt spricht die anziehende Inflation eher für zügige und spürbare Zinserhöhung. Und das wird ja auch von vielen schon gefordert. Also, das Dilemma besteht darin, dass wir derzeit aus den unterschiedlichsten Gründen eine extreme Wachstumsschwäche haben, was für eine lockere Geldpolitik, also niedrige Zinsen, spricht. Andererseits haben wir aber weltweit ein echtes Inflationsproblem, was für steigende Zinsen, sprich eine restriktive Geldpolitik, spricht.
Dann lass uns doch an dieser Stelle etwas tiefer bohren, Karl. Erklär doch bitte kurz, warum die Notenbanken mit ihrer Zinspolitik überhaupt die Inflation steuern können und warum steigende Zinsen der Wirtschaft schaden.
Da sprechen wir über den ganz normalen Mechanismus der Zins- und Geldpolitik. Die Notenbanken legen ja den sogenannten Leitzins fest. Das ist der Zins, zu dem die Notenbanken den Geschäftsbanken Geld zur Verfügung stellt. Sie bestimmt damit nicht nur das Zinsniveau am Markt für kurzfristige Geldanlagen. Sie steuert damit letztlich auch die Geldmenge. Dabei ist die Geldmengensteuerung übrigens kein Selbstzweck, sondern es geht am Ende immer darum, Währungs- und Preisstabilität zu gewährleisten. Je mehr Zentralbankgeld die Notenbank zur Verfügung stellt und je billiger dieses Geld ist, je niedriger also die Leitzinsen, desto mehr Spielraum haben dann wiederum die Geschäftsbanken, dieses Geld als günstige Kredite in den Wirtschaftskreislauf zu geben. Damit verbessern sich natürlich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen, aber auch für die Verbraucher. Niedrige Leitzinsen sind also eher wirtschaftsfördernd, weil sie kreditfinanzierte Investitionen verbilligen und auch Konsumanreize setzen. Denn wenn die Zinsen sehr niedrig sind, geben Verbraucher tendenziell mehr Geld aus und sind eher weniger sparbereit, was ja positiv auf die Konjunktur wirkt, aber eben leider in der Tendenz dann auch die Inflation anheizt. Umgekehrt bremsen höhere Leitzinsen Investitionen und Konsum und setzen Anreize, mehr zu sparen. In der Regel bremst das dann auch die Inflation. So zumindest funktioniert grundsätzlich der Mechanismus. Aber leider funktioniert das immer nicht so eindeutig wie nach dem Lehrbuch. Manchmal erschweren besondere Umstände die Wirksamkeit von Notenbankmaßnahmen. Ja, sie können sie sogar verhindern.
Aber Moment mal, heißt das, dass eine Notenbank die Inflation gar nicht immer bekämpfen kann?
Zumindest nicht immer effektiv, Andreas. Und im Moment haben wir so eine Situation, in der die Zinsschraube der Notenbanken allein nicht richtig viel bewirken kann. Nehmen wir mal die EZB. Natürlich steht sie unter Handlungsdruck, weil die Geldwertstabilität ja zu ihren ureigenen Aufgaben gehört. Und gerade haben wir es ja besprochen, mit steigenden Zinsen kann man die Konsum- und Investitionsneigung, also die Nachfrage, bremsen, zumindest vom Grundsatz her. Aber weil die aktuelle Inflation nun mal sehr stark von den Energiepreisen getrieben ist, ist das aktuell nur begrenzt wirksam. Anders wäre es, wenn die Inflation durch eine zu hohe Nachfrage und Lohnsteigerung auf breiter Front angeheizt worden wäre. In diesem Falle hätte die Geldpolitik mehr Macht. Bei einer Inflation, die ihren Ursprung auf der Angebotsseite hat, also durch Knappheiten, ist die Lage aber immer etwas verzwickter. Dazu kommt, dass die Energierohstoffe aktuell streng genommen ja noch gar nicht richtig knapp sind. Da haben wir es im Prinzip mit der Angst vor der Knappheit zu tun. Echte Knappheit herrscht aber ja aufgrund der anhaltenden Lieferprobleme, zumindest in manchen Bereichen, zum Beispiel immer noch bei den Halbleitern. Etwas überspitzt gesagt hat die EZB also aktuell das Problem, dass sie die Leitzinsen in fast beliebige Höhe schrauben könnte. Der Effekt auf die Energiepreise und damit auch auf die aktuell hohe Inflation wäre erstmal gering. Letztlich bedeuten die aktuellen Energiepreissteigerungen für die Verbraucher einen realen Kaufkraftverlust, gegen den die Notenbanken im Grunde genommen nur wenig machen können. Und das Problem haben zurzeit mehr oder weniger alle großen Notenbanken. Hier ist vor allem die Politik gefordert. Sie kann die Auswirkungen im Portemonnaie der Leute abmildern. Da geht es dann um möglichst zielgerichtete Unterstützungsleistungen, vor allem für Geringverdienende. Aber da ist ja hierzulande auch schon einiges auf dem Weg.
Es gibt ja nicht nur die eine große Notenbank, die für alles zuständig ist, Karl. Es gibt ganz unterschiedliche Notenbanken rund um den Globus, von denen die Federal Reserve in den USA und die Europäische Zentralbank für uns sicherlich die bekanntesten sind. Haben jetzt Fed und EZB gleichermaßen dieses Dilemma oder arbeitet da jede für sich an ihrer eigenen Agenda?
Das grundsätzliche Dilemma haben beide. An sich müssen die Zinsen wegen der Inflation rauf, das könnte aber eben der Wirtschaft schaden. Die Amerikaner sind in ihrem Handlungsspielraum aber etwas freier als die EZB. Das liegt daran, dass sie rein rechtlich ein etwas anderes Mandat besitzen. Die Fed ist neben der Preisstabilität auch der Vollbeschäftigung und dem Wirtschaftswachstum verpflichtet. Die EZB dagegen hat vorrangig die Geldwertstabilität zu sichern. Inflationsvermeidung geht also auf dem Papier über alles. Alle übrigen Ziele der EZB, beispielsweise die Stützung der Konjunktur und Sicherung der Finanzstabilität einzelner Mitgliedstaaten, sollten dahinter eigentlich zurücktreten. Die Betonung liegt hier aber auf eigentlich, Andreas. Die ökonomische Realität sieht etwas anders aus. Die Finanzkrise, die Pandemie und jetzt auch noch der Krieg haben die Schuldenstände vieler Mitgliedstaaten der Eurozone aufgebläht. Und das nicht nur auf staatlicher Seite, sondern auch bei vielen Unternehmen. Da braucht es im Zweifel wirtschaftliche Unterstützung von der Notenbank in Form günstiger Zinsen. Die EZB hat dabei noch das zusätzliche Problem der doch deutlich unterschiedlichen Wirtschaftskraft der einzelnen Länder der Währungsunion. Das macht eine einheitliche Zinspolitik oft schwer. Die Amerikaner haben es auch hier etwas einfacher. Das sind die Bundesstaaten über die Jahrzehnte hinweg homogener zusammengewachsen. Letztlich unterscheiden sich die beiden Notenbanken in der Ausrichtung ihrer Geldpolitik aber gar nicht so sehr. Die Fed hat es aber einfacher, wenn es um Wirtschaftsstützung geht. Dabei hat sie durch ihr erweitertes Mandat generell etwas mehr Spielraum.
Nun ja, aber trotzdem gibt es schon eine kleine Unterscheidung in einigen Punkten der Notenbanken, Karl. Stimmen die sich denn da bei ihrem Vorgehen zumindest etwas ab? Ich meine, die Aufgaben in dieser eng vernetzten Welt sind doch gewaltig und ziemlich komplex.
Also Abstimmung über konkrete Einzelmaßnahmen gibt es offiziell nicht. Ob da aber inoffiziell etwas läuft, weiß man nicht und kann man nur vermuten. Aber es gibt durchaus eine Abstimmung hinsichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung der Geldpolitik. Immerhin gibt es regelmäßige Treffen aller großen Notenbanken. Definitiv sicher ist, dass die US-Fed dabei der Leitwolf ist. Nicht nur die EZB, sondern auch für alle anderen Notenbanken. Wir sprechen ja hier über die größte Wirtschaftsnation der Welt und der Dollar ist schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Leitwährung schlechthin. Wenn die Fed mit Macht in eine bestimmte Richtung geht, dann ist es für den Rest der Welt schwer, komplett sein eigenes Süppchen zu kochen.
Dann lass uns doch mal genauer auf die US-Notenbank schauen, die ja etwas schneller als die EZB unterwegs ist, denn die erste Zinserhöhung gab es ja bereits im März. Warum sind die Amerikaner so schnell?
Die Amerikaner haben ja das Leitzinsband im März um 0,25% auf 0,25 bis 0,5% hochgezogen. Erstmals seit 2018. Gemäß der FED-Zinsprognose sind zudem in allen 6 verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr weitere Straffungen von je einem Viertelprozentpunkt geplant. Spekuliert wird inzwischen sogar über einen Zinsschritt in Höhe von einem halben Prozentpunkt bei der nächsten FED-Sitzung Anfang Mai. Der Hintergrund ist, dass die Dynamik der Inflation in den USA deutlich stärker ist als in der Eurozone. Im März lag die Preissteigerung bei 8,5%, also nochmal 1% höher als im Euroraum. Auch steigen dort die Preise schon auf breiterer Front als hier. Zudem haben die Amerikaner ein erheblich kräftigeres Wirtschaftswachstum als die Eurozone. Und dort herrscht aktuell quasi Vollbeschäftigung. Dort muss man auf die Wirtschaft also weniger Rücksicht nehmen. Konsequenterweise hat für die Fed momentan also die Eindämmung der Inflation offenbar allerhöchste Priorität.
Ich will die Frage nochmal anders stellen. Warum ist die EZB womöglich so langsam?
Ach Andreas, ich finde gar nicht, dass sie zu langsam ist. Sie ist halt in einer anderen Situation als die Fed und völlig untätig ist sie ja auch nicht. Okay, der Leitzins bzw. der Hauptrefinanzierungssatz, wie es in der Fachsprache heißt, liegt weiter bei 0%. Aber alles spricht für eine Zinswende schon im Juli. Und übrigens der Euro und die Renditen an den Anleihenmärkten haben schon längst reagiert. Daneben gibt es noch den Zinssatz für bei der EZB geparkte Liquidität, die sogenannte Einlagenfazilität. Auch der liegt nach wie vor bei minus 0,5%. Das ist übrigens der Zins, der dafür verantwortlich ist, dass viele Privatkunden heutzutage auf Girokonten schon eine Minusverzinsung haben, weil die Banken sie weitergeben. Die Zins- und Geldmengensteuerung erfolgt aber ja nicht nur über den Leitzins, sondern auch über die Anleihenkäufe am Markt. Und die will die EZB in den nächsten Monaten auf Null zurückfahren. Noch einmal kurz zur Erinnerung, Andreas. Die Notenbanken sind ja in den letzten 20 Jahren verstärkt dazu übergegangen, direkt am Kapitalmarkt aufzutreten. Sie kaufen in großem Stil Anleihen auf. In der Regel kaufen sie diese Anleihen den Banken ab, denen damit zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Auf diese Weise können Notenbanken das allgemeine Zinsniveau noch viel stärker beeinflussen als nur mit der Leitzinsvorgabe. Und nebenbei auch zur Bankenstabilität beitragen, falls notwendig. Und weil sie damit angefangen haben, sind sie eben nicht untätig geblieben, sondern haben mit einer wirksamen geldpolitischen Maßnahme gestartet.
Okay, verstanden. Erstmal müssen also die Anleihenkäufe eingestellt werden, ehe die Zinsen wiederum angehoben werden können. Aber wie sieht da der genaue Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate bei der EZB aus, Karl? Weiß man da mehr?
Also ein absolutes Muss ist das Einstellen der Anleihekäufe nicht, Andreas. Da gibt es keine festgelegte Reihenfolge. Die EZB könnte auch vorher die Zinsen erhöhen, was sie vermutlich im Juli auch macht. Und wenn es so kommt, würden beide Straffungsmaßnahmen parallel laufen. Konkret plant die EZB derzeit das Ende der Anleihenkäufe für das dritte Quartal dieses Jahres. Ursprünglich wollte sie sich länger Zeit dafür lassen, wird nun aber durch die Inflation gezwungen, schneller zu handeln. Grundsätzlich gab es ja 2 Ankaufprogramme, ein schon länger bestehendes allgemeines Programm, das sogenannte APP. Hier soll das Aufkaufvolumen im zweiten Quartal monatsweise von 40 auf 20 Milliarden gesenkt werden, bevor das Ganze dann im dritten Quartal ganz ausläuft. Einen ganz genauen Zeitpunkt hat die EZB aber da noch nicht genannt. Das parallel laufende Pandemie-Notfall-Kaufprogramm PEP ist bereits im März ausgelaufen.
Gleichwohl will die EZB ja zumindest die Zinsen aus ihrem allgemeinen Anleihekaufprogramm an den Märkten wieder anlegen, wie zu lesen war. Karl, weiß man, über welche Summen da gesprochen werden muss und was das am Ende für die europäischen Anleihemärkte bedeuten könnte?
Genau genommen sollen nicht nur die Zinsen, sondern auch die Tilgungsbeträge aus dem APP-Programm für längere Zeit vollumfänglich reinvestiert werden. Das Gleiche gilt für die Tilgungsbeträge aus fällig werdenden Anleihen, die im Rahmen des Notfallprogramms PEP erworben wurden. Diese sollen mindestens bis Ende 2024 weiterhin angelegt werden. Viele Analysten tun in dem Zusammenhang so, als sei dadurch der Schwenk in der Geldpolitik lediglich Rhetorik. Ich bin da aber anderer Meinung. Es ist schon etwas anderes, mit quasi frisch gedrucktem Geld Anleihen zu kaufen oder nur noch zu reinvestieren. Denn mit erstem erhöhe ich die umlaufende Geldmenge und bei zweitem bleibt sie unverändert. Mit den Reinvestitionen wird also ein echter Entzug an Liquidität erst einmal vermieden. Und hier geht es um ziemlich stattliche Beträge. Die EZB hat ja im Rahmen der beiden Kaufprogramme einen gigantischen Anleihebestand von rund 5 Billionen Euro angehäuft. Davon 3,3 Billionen Euro im normalen Kaufprogramm und 1,7 Billionen Euro im Notfallprogramm PEP. Zum normalen Programm stellt die EZB detaillierte Informationen zu den innerhalb der nächsten 12 Monate anstehenden Anleihefälligkeiten zur Verfügung. Demnach werden im Jahr 2022 Anleihen im Volumen von knapp 300 Milliarden Euro fällig. Eine gewaltige Wiederanlagesumme, wie ich finde. Zum Notfallprogramm liefert die EZB keine derart detaillierte Auflistung der anstehenden Fälligkeiten. Aber immerhin sprechen wir hier von einem Anleihebestand in der Höhe von fast 1,7 Billionen Euro, bei dem fällige Wertpapiere zumindest bis Ende 2024 reinvestiert werden sollen. Alles in allem wird die EZB also auch nach Einstellung der Anleihenkaufprogramme ein mächtiger Nachfrager am Anleihemarkt bleiben. Aber sie erhöht dadurch die Geldmenge nicht weiter. Insofern ist das schon ein echter Schwenk in der Geldpolitik.
Wie interpretierst du jetzt diesen Wiederanlageschritt der EZB? Also traut man dem Konjunkturbraten noch nicht so ganz und will sich da ja vielleicht nur ganz langsam zurückziehen. Was meinst du?
Ja, da ist was Wahres dran, Andreas. Die EZB schaut schon darauf, dass die Wirtschaft nicht abrupt destabilisiert wird. In der Eurozone ist die Wirtschaft durch den Krieg ja auch besonders gefährdet. Und wie bereits gesagt, Andreas, die EZB muss ja im Währungsverbund auf ganz unterschiedlich aufgestellte Länder achten. Und sie muss sich quasi an dem kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren, was im Vergleich zur FED eine wesentlich schwierigere Aufgabe ist. Also werden vermutlich die Leitzinsen im Juli behutsam erstmalig wieder angehoben und es kommt auch vorerst zu keinem echten Liquiditätsentzug. Die EZB wird sich die Inflationsentwicklung und die Auswirkungen ihrer Geldpolitik ganz genau anschauen. In den USA ist man übrigens dabei, die Notenbankbilanz tatsächlich zu verkürzen, sprich dem Markt effektiv Liquidität zu entziehen. Die Bilanzsumme der Amerikaner ist mit 9 Billionen US-Dollar nochmal ein ganzes Stück größer als die der EZB. Aktuell wird dort überlegt, Anleihen im Wert von insgesamt bis zu 95 Milliarden Dollar im Monat auslaufen zu lassen und auch nicht mehr zu reinvestieren. Final soll das aber erst bei der kommenden FED-Sitzung Anfang Mai beschlossen werden. Der Abbau würde damit doppelt so schnell vorangehen wie der vorherige aus dem Jahr 2017. Damals war die Inflationsrate jedoch auch deutlich niedriger. Im März 2020 kaufte die FED pro Monat Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar. Das Programm wurde im März eingestellt. In den USA haben wir es also schon bald mit einem echten Liquiditätsentzug, sprich mit einer echten Reduktion der umlaufenden Geldmenge zu tun. Aber wie gesagt, die Amerikaner haben einen höheren Inflationsdruck und ein stärkeres Wachstum als die Eurozone.
Karl, lass uns bitte unbedingt noch über die Folgen der veränderten Notenbankpolitik für Sparer und Anleger reden, damit noch einen echten Nutzen auch aus dem erzielen. Also wenn die Zinsen jetzt langsam wieder steigen, wird es dann alsbald auch mal wieder was aufs Sparbuch oder das Tagesgeldkonto geben? Glaube ich, dass sich diese Frage viele gerade stellen.
Also speziell in Deutschland wird es aus meiner Sicht noch lange dauern, bis wir auf klassischen Sparkonten wieder vernünftige Zinsen sehen werden. Und das bleibt für Sparer ein Riesenproblem. Auch wenn sich die Inflation in absehbarer Zeit wieder in ganz geregelten Bahnen bewegen sollte. Zu denken, dann ist die Niedrigverzinsung nicht so schlimm, ist ein großer Trugschluss. Selbst niedrige Inflationsraten vernichten in Kombination mit dem Niedrigzins langfristig Vermögen oder genauer die Kaufkraft des Vermögens. Immerhin leben wir bereits seit über 10 Jahren in einer Welt mit negativen Realzinsen und ein Ende ist nicht absehbar. Wenn man heute 100.000 Euro auf dem Girokonto liegen hat, hat dieses Vermögen in 10 Jahren, selbst unter der Annahme einer Inflation von 3% pro Jahr, nur noch eine Kaufkraft von rund 74.400 Euro. Wir sprechen also über einen Verlust von 26%. Es ist also bei solchen Inflationsraten sehr problematisch, Geld nicht zu investieren, sondern auf vermeintlich sicheren Konten zu parken.
Also ich merke schon, da ist dann wohl wenig Hoffnung. Bleiben nach wie vor nur die Kapitalmärkte, zum Beispiel Aktien. Reagieren die aber nicht auch immer etwas, ich sag mal, verschnupft, wenn die Zinsen steigen? Und sei es eben halt auch nur leicht.
Ja, grundsätzlich ist das so, Andreas. Wenn sich Refinanzierungsbedingungen für Unternehmen verschlechtern, ist das für die Wirtschaft erstmal keine gute Nachricht. Und gerade bei kurzfristig und spekulativ orientierten Anlegern gibt es schon einen fast reflexartigen Verkaufsimpuls, wenn über Zinserhöhungen gesprochen wird. Es gibt aber beileibe keine Gesetzmäßigkeit, dass Aktien sich im Umfeld steigender Zinsen schlecht entwickeln. Von daher fallen die Spekulanten dann auch oft auf die Nase. Nur mal zwei Beispiele. Zwischen 2004 und 2006 hat die Fed den Leitzins sage und schreibe 17 Mal erhöht, von 1 auf über 5%. Und in dieser Zeit konnte der S&P 500 Index noch 30% zulegen. Und zwischen 2015 und 2018 ging es mit den Zinsen von der Nulllinie auf rund 2,5% nach oben. Und der S&P 500 Index legte um rund 50% zu. Da gab es zwischendurch dann zwar auch stärkere Korrekturen, im Summe stand aber ein ordentliches Plus zur Buche. Und aktuell musst du ja auch wieder die Umstände bedenken, Andreas. Selbst wenn die Fed die Zinsen bis zum Jahresende in Richtung 2 bis 2,5% anheben sollte, dürften die meisten US-Unternehmen damit gut leben können. Schließlich befindet sich die stark binnenorientierte US-Wirtschaft trotz aller augenblicklichen Beeinträchtigungen in einer recht robusten Verfassung. Die aktuell gute Auftragslage vieler US-Firmen wird durch das Infrastrukturprogramm der Regierung vom letzten Jahr gestützt, das nur langsam anläuft und insbesondere 2023 und 2024 merkliche Impulse geben wird. Und wenn die US-Märkte die Zinsanstiege gut verkraften, dann färbt das auch positiv auf andere Börsen ab. Alles in allem finde ich die Zinserhöhungen und auch den Liquiditätsentzug gar nicht so schlimm. Letztlich sind das doch alle Schritte in Richtung Normalisierung der Geldpolitik. Das wird doch alles schon lange eingefordert. Das sollte man sich nicht beschweren, wenn das dann endlich mal passiert. Klar, die Umstände könnten besser sein. So hohe Inflationsraten wünscht sich niemand. Aber dennoch ist es richtig und wichtig, dass die Notenbanken auch mal wieder an der Zinsschraube drehen und ihre aufgepumpten Bilanzen abbauen. Nur müssen sie das eben sehr behutsam machen und vor allem glaubwürdig kommunizieren. Und das scheint aus meiner Sicht aktuell tatsächlich der Fall zu sein.
Und was ist jetzt mit Anleihen in der aktuellen Situation?
Zunächst werden sie natürlich von steigenden Zinsen belastet. Das heißt, die Kurse fallen erstmal. Aber für ein bestehendes Anleiheportfolio stellt sich mit steigenden Zinsen nach und nach auch ein positiver Aspekt ein, den sogenannten Wiederanlageeffekt. Denn Zins- und Renditeanstiege sorgen letztlich auch dafür, dass man bei laufenden Fälligkeiten und Neuanlagen peu à peu vom gestiegenen Renditeniveau profitiert. Denn man reinvestiert dabei dann ja in Anleihen, die höhere Rendite haben. Der Impuls vieler Anleger, die bei steigenden Zinsen aus Anleihen rausgehen, um dann in Aktien zu investieren, ist gefährlich. Versteh mich nicht falsch. Wir haben ja gerade noch darüber gesprochen, dass Aktien in steigendem Zinsumfeld durchaus gut performen können. Da könnte man ja noch zusätzlich motiviert sein, von Anleihen in Aktien umzuschichten. Aber darum geht es gar nicht. Der Fehler liegt darin, dass man sich bei solchen Überlegungen von den Marktentwicklungen treiben lässt. Und das ist natürlich grundsätzlich falsch. Wenn ich von Anleihen in Aktien wechsle, wechsle ich ja auch grundlegend das Risikoprofil meines Portfolios. Und das sollte man wirklich nur dann zulassen, wenn das auch zu meinen persönlichen Anlagenzielen passt. Die meisten Menschen vertragen aber keine höhere Aktienquote, die nun mal auch mit deutlich höheren Kursschwankungen einhergeht. Grundsätzlich sollte man seiner gewählten Anlagestrategie immer diszipliniert treu bleiben. Sonst wird das Depot sehr schnell zu einem Fähnlein im Wind und das hat noch keinem Depot gut getan. Letztlich erfüllen Anleihen auch in einem Umfeld steigender Zinsen noch wichtige Stabilisierungsaufgaben in einem breit gestreuten Anlagedepot. Schließlich kann der Wind an den Märkten auch schneller wieder drehen, als man denkt.
Ja, dann hoffen wir also mal, dass die Notenbanken die richtige Dosis an Zinserhöhungen finden und damit auch einen guten Ausweg aus ihrem Dilemma. Abschließend, Karl, wäre es nicht eigentlich viel besser, dass man gar nicht erst in so ein Dilemma hineingerät?
Natürlich, Andreas, wenn das so einfach wäre. Ne? Das Problem ist, man muss es natürlich frühzeitig erkennen. Aber wenn du das kannst, solltest du vielleicht Lebenscoach werden. Ich würde dich in jedem Fall buchen.
Das ist doch schon mal toll. Wir haben eine Verabredung als Life-Coach oder Lebenscoach. Darauf lasse ich mich sehr gerne ein, Karl. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. Heute wieder mal zu den Notenbanken, aber die haben natürlich auch zurzeit eine Menge Arbeit und viel, viel spannende Themen zu verfolgen. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter, meine Damen, meine Herren. Stellen Sie uns Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos gibt's unter www.quirinprivatbank.de. Und das soll es dann nun tatsächlich von heute gewesen sein zum Dilemma der Notenbanken. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Lauschen und tschüss, bis zum nächsten Mal.